Ich brauche auch die Flipchart. Giovanni, wärst du so nett, das hier so vorne aufzubauen? Heute möchte ich direkt in Deutsch sprechen, ohne Übersetzung. Und ich hoffe, dass das klappt mit der Übersetzung. Der Armin versteht und spricht schon super Deutsch. Danke, Armin. Sei gesegnet. Und wenn irgendwo das zu schnell wird, dann wink mal. Ich versuche dann langsamer zu werden und zwischendurch mal ein persisches Wort zu sprechen. Dann Amen. Salam. Ja, Peter kriegt das auch ganz gut hin, ne? Wenn ich zu schnell bin, winken, ne? Galina ist ja schon Highspeed gewohnt, übersetzt schon viele Jahre. Und wenn ich zu schnell bin, einmal winken, okay? Gut. Und alle anderen, ihr versteht Deutsch und könnt mir bestimmt folgen. Ja? Gut, wir wollen auch in dieser Hinsicht Fortschritte machen. So. Noch eine Woche, dann ist die Schule rum. Freut sich hier irgendjemand?
Ja.
Ja? Die, die sich richtig freuen, die sind eigentlich schon unten bei den Teens und im Kindergottesdienst. Aber auch für die Eltern ist es eine Freude, zumindest am Anfang. Zum Ende der Ferien freuen sich die Eltern, wenn die Ferien mal vorbei sind. Wisst ihr, dass wir auch in der Schule sind, alle? In Gottes Schule. Und Gottes Schule kennt keine Ferien. Da geht's immer weiter. Es gibt geistliches Wachstum. Und wir sollten niemals stehen bleiben irgendwo. Bei Gott geht es immer weiter. Von Glauben zu Glauben. Von Kraft zu Kraft. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wir sollten nicht irgendwo stehen bleiben. Wir sollten nicht einfach irgendwo so ein Plateau haben, wo wir dann gar nicht mehr weiter wollen, wo wir einfach nur zufrieden sind, dass wir Jesus angenommen haben, dass wir gerettet sind, dass wir eine gute Gemeinde gefunden haben, wo wir gerne hingehen und ja, leben dann in unserer gewohnten Tradition und haben diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach Erkenntnis Gottes, nach Wachstum im Glauben, nach Wachstum in Herrlichkeit Gottes, ja, völlig verloren. Das sollte nicht sein. Und gerade die Ferien sollen dazu dienen, dass man einen geistlichen Aufschwung auch erlebt. Weil dann einfach auch ein bisschen mehr Zeit manchmal ist, man nicht so von Arbeit Arbeitszeiten so vollgepackt ist, sondern vielleicht einfach eine neue Gewohnheit auch einüben kann, wie man geistlich wachsen kann. Also, ich spreche heute über geistliches Wachstum. Und das möchte ich hier auch so ein bisschen aufzeichnen, dass man so ein bisschen sehen kann, was sind eigentlich die Etappenziele und wo wollen wir denn hin und was bedeutet eigentlich Wachstum? Ich fange heute mal nicht bei Adam und Eva an und bei der Schöpfung. Mache ich manchmal ja ganz gerne. Ich fange heute mit Jesus an. Jesus kam in diese Welt vom Himmel her, von Gott gesandt, als ein kleines Kind geboren und er wuchs und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und bei den Menschen. Also auch bei Jesus gab es Wachstum. Nicht nur körperliches Wachsen, sondern auch geistliches Wachstum. Auch Jesus musste lernen. Auch Jesus erforschte und studierte die Schriften. Und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und bei den Menschen. Als dann die Zeit gekommen ist, dass Jesus seinen Dienst beginnen sollte, war dann erst einmal die Taufe. Und in der Taufe erlebte Jesus diese Bestätigung des himmlischen Vaters, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und danach ging's los. Erst in eine Zeit der Glaubensprüfungen, in eine Wüstenzeit. Und wie gut es ist, dass Jesus das Wort Gottes kannte. und er konnte mit dem Wort Gottes alle die heimtückischen Versuchungen und Tricks des Teufels durchschauen und auch abwehren. So steht es geschrieben, hat Jesus gesagt. Und der Teufel musste von ihm fliehen. Gleich danach kam Jesus aus dieser Wüstenzeit heraus und hat seinen Auftrag kundgetan. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagte er, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu verkünden, Blinde sehend zu machen, Gebundene in die Freiheit zu lassen und allen Menschen bekannt zu machen, dass die Gnadenzeit angebrochen ist. Amen. Und so ging Jesus los und fing an zu predigen. Was war denn seine Predigt? Ich habe die Bibel für euch mitgebracht, hier auf der Leinwand. Wir wollen uns das zusammen einmal anschauen. Markus Kapitel 1, Vers 14 bis 15. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat also das Evangelium des Königreichs Gottes gepredigt. Evangelium bedeutet die gute Nachricht, die gute Botschaft davon, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Wie komme ich in das Reich Gottes? Tu Buße und glaub an die rettende Botschaft von Jesus Christus. Das war seine Botschaft. Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt. Leben wir in dieser Welt im Reich Gottes? Oder ist das, was uns umgibt, vielleicht doch eher das Reich der Finsternis? Ich möchte mit euch zusammen hier einmal das Reich Gottes und das Reich der Finsternis darstellen und auch die besonderen Kennzeichen des Reiches Gottes und die besonderen Kennzeichen des Reichs der Finsternis darstellen und auch anhand der Bibel, so wie Jesus es gelehrt hat, mit euch schauen, wie kommen wir denn aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes hinein? Nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern dass wir in diese Fülle des Lebens des Reiches Gottes hineinkommen. Also hier malen wir mal oder schreiben wir auf Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat besondere Kennzeichen. Und zwar erst einmal, da gibt es Freiheit. Die Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit von Sünde, von der Knechtschaft der Sünde. Wir werden hier gleich auch das Reich der Finsternis darstellen und werden sehen, im Reich der Finsternis ist Knechtschaft der Sünde. Die Knechtschaft der Sünde sieht so aus, dass wir von Natur aus schon in Sünde geboren sind und oft auch nicht anders können. Das Gute, was wir eigentlich verstehen, was gut und richtig wäre, das schaffen wir dann doch irgendwie nicht. Das Böse, was wir nicht wollen, das klebt uns an und das tun wir immer wieder und wir ärgern uns darüber, kommen da aber nicht raus. Wir sind gefangen unter der Herrschaft der Sünde. Im Reich Gottes, da ist Freiheit der Kinder Gottes. Im Reich der Finsternis, da ist Herrschaft der Sünde. Wir werden beherrscht von unseren sündigen Begierden, von der Macht der Sünde und wir sind unfrei. Wir sind wie Sklaven, die in Ägypten waren und herausgeführt werden mussten in das gelobte Land, das Gott für sein Volk hat. Im Reich Gottes ist Gott. Da sind wir nah bei Gott. Reich Gottes ist da, wo Gott ist. Und weil Jesus gekommen ist vom Himmel her Um Gott zu offenbaren, konnte er auch sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist da, wo Gott ist, da, wo Gott regiert. Ist das Reich Gottes auch hier mitten unter uns? Amen. Wir haben gerade gesungen und Jesus angebetet als den König in unserer Mitte. Da, wo Gott regiert, da ist sein Königreich. Im Reich der Finsternis, da ist Gottes Ferne. Im Reich der Finsternis sind wir fern von Gott und von all seinen Verheißungen und Segnungen, die er für uns hat. Trotzdem erleben wir Güte und Gnade, auch wenn wir Jesus noch nicht kennen. Aber Reich der Finsternis bedeutet fern von Gott. Reich Gottes, nah bei Gott zu sein. Ein anderes Kennzeichen: im Reich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So steht es im Römerbrief. Das Reich Gottes ist, vielleicht können wir es zusammen sagen, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Sehnst du dich danach? Hast du immer diesen Zustand von Frieden in deinem Herzen? Hast du immer den Zustand von Freude, die von innen kommt, egal was um dich herum ist? Erlebst du es, obwohl du in einer ungerechten Welt lebst, dass die Gerechtigkeit Gottes in dir Raum hat? Das Reich Gottes ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das Reich der Finsternis dagegen ist Leid, Ungerechtigkeit und Angst. Genau das Gegenteil. Hier ist Gerechtigkeit, da ist Ungerechtigkeit. Hier ist Frieden, hier ist Freude, da ist aber Leid, Unruhe, Angst, genau das Gegenteil. Und so könnten wir weitermachen und weitermachen. Ich möchte nur noch eine Eigenschaft gegenüberstellen. Im Reich Gottes ist ewiges Leben. Wir gehören zu ihm für immer und ewig. Und wenn unsere Zeit hier auf Erden zu Ende geht, dann werden wir bei ihm sein in Ewigkeit. Und ich durfte einen ganz kleinen Einblick bekommen in die himmlische Realität und ich wäre fast gerne dort geblieben. Die Bibel spricht sehr viel davon. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen ins Herz gekommen ist, hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Dort wird es kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit mehr geben. Gott wird alle Tränen abwischen und er selbst, Gott, wird mitten unter uns sein. Ach, das wird herrlich sein. Im Reich der Finsternis ist Sterblichkeit. Sterblichkeit, Tod, Sünde, die Verfallenheit. Also wir gehen alle langsam, bauen wir ab und gehen zugrunde. Wie gut ist es zu wissen, Halleluja, das ist nur ein vorübergehender Zustand. Im Reich Gottes, da wird alles neu. Hier ist Sterblichkeit. Hier ist Vergänglichkeit. Und jetzt hat Jesus einen Weg gebahnt. Vom Reich der Finsternis in das Reich seiner Liebe. Wir zeichnen hier mal so eine Brücke. Und dann hoffen wir, dass das alles, was ich da reinpacken möchte, auch irgendwie da reinpasst. Der erste Schritt auf dieser Brücke ist Umkehr und Buße. Das, was Jesus gepredigt hat, wir haben es gerade gelesen. Wir zeichnen hier mal ein Kreuz. Von hier nach hier, also hier als Übergang ein Kreuz vom Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Das erste ist das Kreuz der Liebe Gottes. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen, eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Am Kreuz hat Jesus bezahlt für unsere Schuld. Am Kreuz ist unsere Vergebung. Befreiung von aller Schuld. Tut Buße. und glaubt an das Evangelium, glaubt an Gott. Das ist das Erste, was wir hier lernen sollen. Die erste Stufe ist, wir können das hier so schreiben, Umkehr und Glauben an Gott. Durch Umkehr von der Sünde, von unseren bösen Wegen, von unserer Gottlosigkeit hin zu Gott und seinem Licht, kommen wir auf diese Brücke zum Leben. Werden wir zu Jüngern von Jesus. Kolosser 1, Vers 13 und 14 wollen wir uns kurz anschauen. Er, das ist Jesus Christus, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir werden versetzt in das Königreich Gottes durch die Erlösung, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Durch das Kreuz und das, was dort geschehen ist. Umkehr und Glaube. Wenn dieser erste Schritt gegangen ist, dann ist es leider oft so, dass viele, viele Christen sagen, jetzt bin ich ja gerettet, Halleluja, mein Name ist eingetragen im Buch des Lebens, ich bin ein Kind Gottes, ich weiß, ich habe ewiges Leben. Ach, wie gut. Und sie bleiben dort oft stehen. Im Deutschen gibt es so ein Sprichwort, wer rastet, der rostet. Wenn wir stehen bleiben, dann bauen wir wieder ab. Gott hat viel mehr für uns. Er will, dass wir weitergehen, dass wir wachsen in ihm. Und dann kommt hier das nächste Symbol, so wie die nächste Stufe, und wir zeichnen dort einen Kelch. Und dieser Kelch ist das Abendmahl. Dieser Kelch ist für all das, was uns mit dem Erlösungstod Jesu auch noch alles geschenkt ist. Jesaja Kapitel 53, Verse 4 bis 6 lesen wir gemeinsam. Hier steht geschrieben, fürwahr, er, Jesus Christus, hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe, die uns treffen sollte, sie lag auf ihm, damit wir, was? Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. In dem Erlösungswerk Jesu ist auch Heilung. Im Reich der Finsternis, da gehen wir kaputt. Wir sind nicht dafür geschaffen, in diesem Reich der Finsternis zu leben, wo die Herrschaft der Sünde ist, wo wir fern von Gott sind, wo Leid, Ungerechtigkeit und Angst die ganze Atmosphäre und unser Leben bestimmt. Wir gehen kaputt in dem Reich der Finsternis, in dieser Welt. Demzufolge brauchen wir alle Heilung. Amen. Heilung der Seele. Heilung unserer Beziehung zu Gott, Heilung unserer Beziehungen untereinander, körperliche Heilung und all das hat Jesus auch am Kreuz vollbracht. Deswegen hier dieser Kelch. Es ist Heilung in den Wunden Jesu. Jesus ist unser Heiler. Unsere Identität wird wiederhergestellt. Reinigung geschieht. Wir schließen einen Bund mit Gott in der Taufe. Und in der Taufe bekommen wir von Gott zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich habe Freude an dir. In der Taufe werden wir gereinigt. Da ist Heilung. Und dieser Raum, das ist der Raum des Gläubigen. Hier sind die Beobachter. So viele Menschen beobachten uns Christen und sind auf der Suche. Oder Suchende kann man auch schreiben. Hier sind die Gläubigen. Sie haben Jesus im Glauben als ihren Retter und Herrn angenommen. Und in diesem Raum der Gläubigen, das ist der Raum, wo wir erst einmal auftanken, aufgebaut werden, geheilt, wiederhergestellt werden in den Wunden von Jesus, wo wir das ganze Ausmaß des Erlösungswerkes Gottes an uns persönlich immer mehr beginnen zu begreifen und im Glauben anzunehmen. Dies ist ein Raum der Heilung, ein Raum der Erneuerung. Amen? Genau. Dann ist auch noch nicht Ende. Es gibt noch so viel mehr in der Schule Gottes. Wir gehen weiter und nehmen den nächsten Raum ein und zeichnen dort eine Taube. In Johannes Kapitel 14, Vers 26, die Taube ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und hier steht geschrieben, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus ist zum Himmel aufgefahren, aber er hat uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen, sondern er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Durch den Heiligen Geist wissen wir, dass wir Gottes Kinder sind. Denn der Geist Gottes gibt Bestätigung in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wer trägt diese feste Gewissheit im Herzen? Ich bin ein Kind Gottes. Bestimmt sind es doch viel mehr, als sich jetzt melden. Wir dürfen da mutig und sicher sein, wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben. Wenn wir das ganze Ausmaß des Erlösungswerkes am Kreuz immer mehr beginnen zu begreifen, dann dürfen wir aber auch sicher sein. Dann haben wir aber auch die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und niemand und nichts kann uns aus der Hand Gottes herausreißen. Amen. Der Heilige Geist ist uns gegeben als der göttliche Beistand. Jesus ist aufgefahren zum Himmel, aber er hat den Heiligen Geist gesandt, den göttlichen Parakletos, den göttlichen Fürsprecher, den göttlichen Anwalt. Wir haben den besten Rechtsanwalt. Er sorgt für uns. Und dieser Anwalt, dieser Beistand, der Heilige Geist, er erinnert uns an alles, was Jesus schon gelehrt hat. Und er schenkt uns Offenbarung. Kennt ihr den Unterschied zwischen Wissen und Offenbarung? Wissen ist nur im Kopf. Offenbarung, wenn es ins Herz rutscht und wenn dir ein Licht aufgeht. Und das kann nur der Heilige Geist tun. Nun, damit er etwas offenbaren kann, er wird das offenbaren, was Jesus geredet und gelehrt hat, was in diesem Buch, was in der Bibel steht. Darum ist es so entscheidend wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes nähren und füllen. Durch das Wort Gottes werden wir gesund, weil es Nahrung ist für unseren Geist, für unsere Seele, denn unser Denken wird erneuert. Wir erfahren Reinigung durch das Wasserbad des Wortes Gottes. Der Heilige Geist macht das Wort Gottes lebendig und dann geht dir ein Licht auf. Ich liebe das Wort Gottes. Immer wieder, wenn ich die Bibel lese, und das schon viele Jahre, mehr als 30 Jahre, immer wieder geht mir ein Licht auf. Wie kann das sein? Wie lange und wie viele Jahre kann man ein Buch lesen und immer noch was Neues finden? Das ist das große Geheimnis. Das ist nicht irgendein Buch. Es ist ein Offenbarungsbuch. Es ist nicht ein Geschichtenbuch einfach. Es ist historisch wahr, aber es ist auch ein lebendig heute und hier, das Wort Gottes. Und es ist so wichtig, wenn wir wachsen wollen, dass wir uns nähren vom Wort Gottes und der Heilige Geist schenkt Offenbarung. Wir lesen im nächsten Kapitel, Johannes 15, hier in den Versen 7 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt, wir haben was vom Bleiben auch schon gehört, wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, Gott ruft, dass wir bleiben in ihm. Weißt du, wie du bleiben kannst in ihm? Hier steht's. und meine Worte in euch bleiben, im Wort Gottes bleiben, hilft dir, in Gott zu bleiben, weil Gott spricht durch sein Wort, er offenbart sich durch sein Wort. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Durch das Wort offenbart Gott uns, was er uns zugesagt hat. Und dann bitten wir das, was Gott zugesagt hat, und es wird uns zuteil werden. Es ist damit nicht gemeint so, wünsch dir was, ne? Wünsch dir die Erfüllung all deiner wildesten Träume. Und Gott hat versprochen, es zu tun. Steht hier nicht. Hier steht, wenn das Wort Gottes in dir bleibt, dann wird das Wort Gottes lebendig für dich. Und dann kannst du sagen, Gott, du hast doch in deinem Wort gesagt, dass Heilung das Brot der Kinder Gottes ist. Ich bitte um deine Heilung. Gott, du hast in deinem Wort gesagt, dass du mein Vater bist. Ich brauche jetzt deinen väterlichen Beistand, deine Weisheit, deine väterliche Versorgung. Gott, du hast in deinem Wort gesagt, gehorsam zu sein. Und das tue ich hiermit, in dem und dem und dem Gebiet und treffe jetzt die richtige Entscheidung. Es ist so wichtig. Immer wieder, ich wüsste gar nicht, wie ich leben soll ohne die Bibel. Immer wieder kehre ich zurück zu Zusagen Gottes, zu seinem Wort und auf einmal wird es lebendig. Dann weiß ich, wie ich entscheiden soll. Dann weiß ich, was der nächste Schritt ist. Dann kann ich mutig beten und wir werden empfangen, was wir bitten. Es wird uns zuteil werden. Amen. Und dann steht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir sind Jünger Jesu, wenn wir auch das Wort Jesu in uns aufnehmen. Manche beschweren sich, dass sie irgendwie nichts von Gott hören. Und ich möchte mal so sagen, das ist das Gleiche, wie wenn du dein Handy aushast und erwartest, dass da mal eine SMS oder ein Anruf mal kommt. Du musst schon dein Handy einschalten wenigstens. Und wenn es klingelt, auch mal dran gehen. Es könnte sein, dass Gott anruft. Es könnte sein, dass da eine SMS von Gott kommt. Im übertragenen Sinne meine ich das. Wir sollten schon das Wort Gottes lesen, in uns aufnehmen, wenn wir wollen, dass das Wort plötzlich lebendig für uns wird durch den Heiligen Geist. Dass es ganz persönlich plötzlich für uns wird. Amen? Das ist so, so, so wichtig. Und ich möchte ermutigen, auch gerade jetzt, wo die Ferienzeit bald beginnt, mach einen Neuanfang, regelmäßig, täglich dich vom Wort Gottes zu ernähren. Das wird Frucht bringen in dein Leben. Das wird dich richtig weiterbringen. Unser Immanuel kam letzte Woche war das, glaube ich, oder vorletzte schon, nach Hause von der Schule und hat sich mächtig beschwert. Er hat nämlich in der Schule erfahren, dass die Geschichte von Mose einen Zusammenhang hat mit der Geschichte von Josef. Das hat er im Religionsunterricht erfahren. Und er hat sich beschwert, warum er das im Religionsunterricht erfahren muss und nicht schon längst zu Hause oder in der Gemeinde erfahren hat. Da dachte ich, wow, okay, wir müssen mal ein bisschen mehr erklären, die ganzen Zusammenhänge. Ich meine, zwischen Josef und Mose sind 400 Jahre. Aber der Zusammenhang ist, das Volk Israel ist damals durch Josef nach Ägypten geführt worden und durch Mose wieder aus Ägypten heraus. Wisst ihr, was wir jetzt angefangen haben? Die E100 zusammenzulesen. Dieser Bibelleseplan E100 ist eine ganz, ganz große Hilfe, um einen Überblick über die gesamte Schrift zu bekommen und wirklich Orientierung zu bekommen. Und das ist so wichtig. Wir haben entschieden, also zumindest mit Immanuel, weil der hat großes Interesse, und wir versuchen jetzt Interesse zu wecken bei allen, sodass wir als ganze Familie das mal durchlesen. E100, weil 100 Bibelpassagen sind hier und die kannst du in 100 Tagen durchlesen und dann hast du zwar nicht die ganze Bibel alles durchgelesen, aber du hast einen Überblick über die ganze Bibel. Es fängt an mit der Schöpfung, geht weiter zum Sündenfall, die Sintflut, Gottes Zusage an Noah, Turmbau zu Babel, Abrahams Berufung und so weiter. Ne? Dann landet man irgendwann bei Josef und seinen Geschichten, dann bei Mose und dem Auszug aus Ägypten und so weiter. Dann landet man bei Jesus, der die Erfüllung von allem ist. Und dann auch weiter bei den Jüngern von Jesus und, und. Ich möchte euch das sehr, sehr empfehlen, auch für die Familien, ganz besonders, mit Kindern zusammen. Einfach mal jeden Tag eine Passage lesen. Jeden Tag so ein, zwei Kapitel. Und in 100 Tagen gibt es keine Beschwerden mehr. Herzliche Empfehlung. Ja, gut, also, hier auf dieser Ebene will Gott uns dahin führen, dass wir als Nachfolger, ne, wir sind nicht nur Gläubige, sondern wir sind auch Nachfolger. Alles, was vorher ist, es bleibt, es wird nur mehr. Von der Beziehungsebene, wir kommen näher und immer näher zu Jesus. Wir sind Gläubige, wir wissen, wer wir sind in Christus, wir erfahren Heilung in unserer Seele, wir werden aufgebaut in unserer Identität. Und hier als Nachfolger, wir lernen uns mit der Wahrheit des Wortes Gottes zu ernähren. Wir werden verändert, wir wachsen. Also in dieser Stufe, da wächst man ganz stark, macht so einen richtigen Wachstumsschub. Das führt uns dann in eine nächste Ebene und da muss Platz für die letzte noch bleiben. Die nächste Ebene heißt Diener. Nachfolger werden zu Dienern, die Freude daran haben, Gott zu dienen. Und das führt uns dann zu der Krone in unserem Symbol. Die Herrschaft Gottes in unserem Leben und in dieser Welt. Wir lesen eine nächste Bibelstelle, Johannes Kapitel 12, 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn wir es für uns behalten wollen, werden wir es verlieren. Wenn wir aber uns verschenken an Gott, werden wir gewinnen. Und dann steht im letzten Vers weiter, wenn jemand mir dienen will, ist auch freiwillig, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Gottes Diener zu sein, ist eine ehrenvolle Sache. Wenn wir Gott dienen, er wird uns ehren und er wird uns ins Vertrauen ziehen. So dass, wie hier geschrieben steht, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Ganz nah bei Gott in seiner Gegenwart. Diener Gottes zu sein, ist ein Privileg. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, wie befreiend es doch ist, nicht mehr ängstlich für sich selbst immer nur zu sorgen, sondern sich an die anderen Menschen an Gott und an die anderen zu verschenken, der weiß, was für eine Freude es ist, ein Diener Gottes zu sein, wie viel Frucht da entsteht und ja, wie befreiend es einfach auch ist. Nun lebe nicht mehr ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Amen. Merken wir, da ist eine Wachstumsstufe. Hier am Anfang ging es um mich, um die Vergebung meiner Schuld, wer ich nun als Kind Gottes bin, um meine Heilung, um meine Veränderung, Befreiung und alles. Und dann geht es schon dahin, wie kann ich ein Segen für andere sein, als Nachfolger Jesu, als ein Diener Gottes. Amen. Das ist auch noch nicht Ende. Es geht immer noch weiter. Und die nächste Stufe heißt Freunde. Freund Gottes zu sein, das ist unsere höchste Berufung. Freund Gottes zu sein. Wisst ihr, was das heißt? Johannes 15 hat Jesus den Begriff Freundschaft definiert. Wir können ziemlich leicht sagen, hey Freund, so. Aber wenn wir anschauen, wie Jesus Freundschaft definiert, dann merken wir, wow, okay. Das hat was. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Willst du ein Freund Gottes sein? Jesus nennt uns seine Freunde. Er will uns gar nicht länger Knechte nennen, er will uns Freunde nennen, denn er hat sein Leben für uns gegeben. Was für ein Beweis der Liebe, was für ein Beweis der Freundschaft, dass Gott sein Leben für uns gegeben hat. Jesus Christus starb am Kreuz, damit wir Freunde Gottes sein können. Oh, was für eine selbstaufopfernde Liebe, was für eine Hingabe. Freundschaft mit Gott. Und er sagt aber auch, unsere Freundschaft zu ihm drückt sich darin aus, dass wir gehorsam sind, dass wir auf seine Gebote achten. Das ist so wichtig, dass wir dieses Buch als ein Liebesbrief Gottes verstehen, durch das Gott zu uns spricht und wir ihn und seinen Willen immer besser erkennen können. Dass wir aus der Liebesbeziehung zu Gott heraus dann gerne gehorsam sind und alles hinter uns lassen, was uns von Gott trennt. Sünde macht keinen Spaß mehr, wenn du Freund Gottes bist, weil du in Gott die Erfüllung all deiner Sehnsüchte empfängst und weißt, es ist so gut, bei Gott zu sein. Die Freunde zieht Gott nämlich ins Vertrauen. Wenn er uns ins Vertrauen zieht, bedeutet das, dass er uns mitteilt, was in seinem Herzen ist. Das, was ihm Freude macht, das, was sein Herz zerbricht, auch die ganzen Geheimnisse des Königreichs Gottes will er uns offenbaren. Jesus will dein Freund sein. Oft wird diese Botschaft gepredigt, so als evangelistische Botschaft. Jesus will dein Freund sein, sag ja zu ihm. Ich möchte heute sagen, diese Botschaft müssen wir predigen an Leute, die schon in der Gemeinde sind, die schon wirklich Jesus als ihren Retter kennengelernt haben. Jesus als Freund zu kennen bedeutet Hingabe. Er hat sich für uns hingegeben und möchte auch, dass wir, dass es gegenseitig hat, dass auch wir in dieser Hingabe zu ihm leben. Amen. In dieser Liebe leben, in dieser Hingabe leben. Oh, ich will ein Freund Gottes sein. Ich bin auf dem Weg dahin immer mehr. Ich will wissen, was in seinem Herzen ist. Ich will ihn kennen. Amen. Dieser ganze Prozess, guck mal, hier ist das Logo unserer Gemeinde. Das ist kein Zufall für die, die gedacht haben, was für ein schönes Logo. Ist das zufällig? Nein, nicht zufällig. Die Rettung, Jesus ist unser Retter. Die Heilung, Jesus ist unser Heiler. Die Taube, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Er gibt uns Kraft. Er schenkt uns den Sieg. Er bevollmächtigt und befähigt uns. Und die Krone, Jesus ist der wiederkehrende König und wir werden für immer bei ihm sein. Das ist auch ein Jüngerschaftskonzept. Das, was wir hier machen, ist nicht einfach nur zufällig, sondern es gibt einen Leitfaden. Es gibt einen Jüngerschaftskonzept. Jetzt hört mir bitte ganz gut zu. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Eine letzte Bibelstelle, die ich jetzt nicht komplett durchlesen werde, sondern so ein bisschen nacherzähle. Im Hebräerbrief, im Kapitel 5 ab Vers 11 bis 6 Kapitel 5. Das könnt ihr euch gerne notieren. Also in der Schule notiert man sich was. Ne? Lebensprüfungen kommen. Das ist gut, wenn man weiß, wo man was nachschauen kann. So, hier wird beschrieben, so, ich erzähle das einfach mal nach. Hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, viele nehmen an, dass es Paulus ist, ganz sicher wissen wir nicht, wir wissen, es ist von Gott. Und dann wird hier gesagt, es gibt noch so vieles, was ich euch gerne sagen würde, aber Ihr seid schlecht im Zuhören geworden. Ihr solltet eigentlich der Zeit nach selber schon Lehrer sein, aber man muss euch immer noch Milchspeise geben. Wie gerne, jetzt kommen wieder meine eigenen Worte, wie gerne würde ich euch ein geistliches Steak mal vorlegen, aber ihr könnt Knochen vom Fleisch nicht unterscheiden, ihr könnt nicht mal richtig selber kauen, ihr braucht nur durchgekaute Milch. Wie lange soll das noch so gehen? Eigentlich solltet ihr schon reife Christen sein, die wiederum andere lehren können. Feste Nahrung ist für die, die geübt sind im Wort Gottes und die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und auch zu entscheiden. Und dann sagt er aber im 6. Kapitel, okay, jetzt kommen die Grundlagen, die ihr eigentlich schon alle drin haben solltet. Und zwar ist es Umkehr von bösen Wegen und Glaube an Gott. Merkt ihr? Das ist diese erste Stufe. Umkehr und Glaube. Danach kommt Taufe. Das ist hier. Taufe und das volle Erlösungswerk Jesu, die Reinigung und die Heilung, die dort geschieht. Danach geht es weiter. Handauflegung. Das ist die Befähigung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann geht es weiter mit Auferstehung von den Toten und ewiges Gericht. Und das ist schon hier, wo wir uns darauf freuen, dass wir auferstehen und ewig leben werden bei Gott. Wo wir uns freuen auf das Gericht Gottes, weil das Gericht Gottes wird Belohnung sein für uns, die wir an ihn glauben. Amen. Und dann sagt er hier, das wollen wir, wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Also wir wollen diese Dinge auch nochmal lehren, aber eigentlich, wenn Gott will, schreiten wir weiter voran. Ich weiß gar nicht, wo er noch weiter voranschreiten wollte. Er wollte schon komplett von den himmlischen Dingen reden. Der, vermutlich Paulus. Wo sind wir? Umkehr und Glaube an Gott, Taufe, Reinigung, Bevollmächtigung, Handauflegung, Auferstehung von den Toten und ewiges Gericht. Seht ihr, da gibt es ein Fortschreiten der Offenbarung, ein Fortschreiten der Erkenntnis. Und dann steht hier weitergeschrieben, dass es da Gaben des Himmels gibt, dass Gott uns Anteil am Heiligen Geist schenken möchte, dass die Güte des Wortes Gottes erfahrbar wird und dass wir die Macht der zukünftigen Welt kennenlernen. Das ist hier weiter im nächsten Vers, Vers 5. So, diese Dinge, also das ist das, wo er, es gibt noch viel mehr, ne? Die Macht der zukünftigen Dinge, dass wir von den himmlischen Kräften schon jetzt erfüllt werden und vollmächtig in der Kraft des Geistes dienen. Dass wir jetzt schon so viel Offenbarung bekommen von all diesen Dingen, die hier geschrieben sind. Das, was uns vom Himmel gegeben ist. Dass wir Anteil bekommen an Gottes Herrlichkeit. Ach, es gibt noch so viel mehr. Ich möchte euch alle, uns alle, mich auch ermutigen, dass wir wirklich diese Schritte gehen. Was kann man ganz konkret machen, um zu wachsen? Erstens, man muss es wollen. Gibt es hier Menschen, die gerne geistlich wachsen wollen? Oh, ich bin in guter Gesellschaft, das ist schon mal sehr gut. Weil es kann ja auch sein, dass einige sagen, nö, will ich gar nicht. Es reicht, wo ich bin. Ich weiß, ich bin gerettet und ich bleibe hier. Denn eines Tages, wenn die Brücke zuklappt, klappe ich ja eh ins Reich Gottes. Und dann, was soll der Ganze, die ganze Mühe? Ich glaube, dass es normal ist, dass wir wachsen wollen. Wenn wir nicht wachsen wollen, dann ist da was schiefgelaufen. Frag mal Kinder, die wollen alle wachsen. Das ist gesund. Okay, aber hier habe ich auch gemerkt, wir wollen alle wachsen. Das ist der erste Schritt. Man muss es wollen. Und dann gibt es Dinge, die wir als Gemeinde gemeinsam machen können, um dieses Wachstum zu fördern. Das Erste, was wir tun können und was wir gerade eben jetzt tun, ist, dass wir zusammenkommen und jeden Sonntag Jesus feiern, das Wort Gottes hören, aufgebaut, ermutigt werden. Das ist das Erste, der Festtag. Im Alten Testament war es der Sabbat und Gott hat geboten, den Sabbat zu heiligen, Zeit auszusondern. Ihr habt Zeit ausgesondert heute Morgen und seid nach dem späten Fußball morgens trotzdem früh aufgestanden und seid gekommen. Halleluja! Das zeigt mir schon das Wollen und die Schritte, die ihr getan habt. Das ist super, Halleluja! Aber die ganze Woche hört das Wachstum nicht auf, sondern auch die ganze Woche wollen wir wachsen. Amen? Was gibt es da die ganze Woche? Da gibt es die verschiedensten Kleingruppen, Hausgruppen. Es ist so wichtig, Teil einer Hausgruppe zu sein. 6 Tage die Woche miteinander einfach verbunden zu sein, füreinander da zu sein, anzurufen, für die anderen zu beten und selbst Unterstützung zu erfahren. Hausgruppen, Dienstgruppen, Gebetsgruppen. Es kann so vielfältige Gruppen geben. Männergruppen, Frauengruppen, Seniorengruppen, Jugendgruppen, Kindergruppen, Bastelgruppe, meinetwegen. Hauptsache Jesus ist in der Mitte und man hat Gemeinschaft und segnet einander. Lobpreisgruppen. So viele Möglichkeiten, Interessengruppen, Hausgruppen zu haben und sich in der Woche zu ermutigen und zu stärken. Und wir möchten euch ermutigen, da nicht stehen zu bleiben, sondern jeder sollte eine Gruppe entweder finden oder mit einer guten Idee kommen und wir helfen, eine neue Gruppe zu starten. Es können auch wirklich ganz vielfältige Gruppen sein. Ich habe ein paar Ideen schon genannt. Wir wollen das fördern. Fördern. Das fördert Wachstum, wenn du beginnst, Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist es wichtig, dass wir ein Jüngerschaftskonzept haben. Dass wir geschult werden, dass wir wachsen. Das in der Woche, das ist ja Praxis. Und Jesus hat die Jünger auch mitgenommen, so in die Praxis hinein. Aber es braucht auch Schulung. Und hier will ich euch was vorstellen. Hier an dieser Stelle, hier, Beobachter, Gläubige, der Raum der Gläubigen, da gibt es einen Glaubensgrundkurs. In persischer Sprache startet er am 8. September. Gleich nach den Ferien geht die Schule los. Und dann sind es 3-4 intensive Samstage. In deutscher Sprache gibt es auch diesen Glaubensgrundkurs. Der fängt am 19. September an und geht dann 5 Treffen und nochmal ein Heiliggeist-Wochenende. Das möchte ich jedem empfehlen, der das noch nicht getan hat. Da kriegst du wirklich eine gute Glaubensgrundlage und machst Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Annemarie leitet den Kurs, ich unterstütze und wahrscheinlich auch noch andere. Und das möchte ich sehr, sehr empfehlen. Im Anschluss wird Taufe sein. Auch im Anschluss von dem persischen Kurs wird Taufe sein. Das ist hier, nicht zufällig, hier, ganz wichtig. Wenn du das schon getan hast, dann ist für dich das Nächste vielleicht dran. Wenn du merkst, du hast Jesus als deinen Retter schon angenommen, du hast dich taufen lassen, aber die Vergangenheit holt dich immer wieder ein, da ist noch so viel Schmerz in dir. Lebensbereinigung, Befreiung von Lasten, Heilung von Beziehungen, das ist der nächste Kurs, das ist hier, der Kelch. Heilung der Seele heißt dieser Kurs, wird von Christel geleitet und auch mit einem Team, ich bin auch mal dabei und unterstütze. Und das geht los am 20.09. Das ist dieser gelbe Flyer. Auch Hausgruppenleiter, hört bitte gut zu und vermittelt und empfiehlt, wir wollen voran, wir wollen nicht stehen bleiben. Amen. Das ist hier Seminar Heilung der Seele. So, und dann kommt ab Januar hier für Nachfolgerdiener ein Kurs, der heißt Nachfolge konkret. An diesem Kurs arbeite ich. Und das werden voraussichtlich 6 Samstage sein, immer ein Samstag im Monat und dann verteilt auf ein halbes Jahr. Dort wird es dann um Themen gehen wie Früchte des Heiligen Geistes, Charakterbildung, Dort wird es um Gaben des Heiligen Geistes gehen. Auch ein Gabenfindungsprozess ist da drin enthalten und so einiges mehr. Also wirklich Zurüstung, und das soll wirklich für alle Mitarbeiter, die wiederum anderen dienen, ein Pflichtprogramm sein, denn wir wollen zusammen wachsen. Amen. Naja, und dann gucken wir mal, was dann noch alles folgt. So, aber jetzt, das war die Vorstellung von dem Schulprogramm Gottes hier für diese Gemeinde. Ist das gut? Wollt ihr dabei sein? Wollen wir wachsen? Und natürlich nicht warten, bis die Ferien vorbei sind, die E100 in die Ferien mitnehmen, die Bibel mitnehmen. Die Bibel sollte so aussehen, da muss man lesen, da muss man was unterstreichen, Notizen machen. Man muss sich da zurechtfinden, bitte. Das wird so lebendig, wenn du das anfängst zu tun. Je mehr, desto mehr. Amen. Wer will immer noch wachsen? Oh, Halleluja. Komm, wir stehen auf und wir singen ein Gebet. Und dann kommt gleichzeitig unser Lobpreisteam und wir schließen ab nochmal mit Lobpreis.